Deutschlandfunk, der Tag.
Damit sich die Ukraine auch weiter gegen Russlands Angriffskrieg verteidigen kann, liefern die USA und auch andere Verbündete schon länger auch Artillerie, Raketen und Marschflugkörper mit großer Reichweite. Allerdings mit einer entscheidenden Auflage. Ziele in Russland selbst darf die Ukraine damit nicht angreifen. Muss diese Beschränkung fallen? Aus Kiew kommt die Forderung schon lange. Jetzt hat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der Staatschef eines wichtigen NATO-Mitglieds zugestimmt.
Die Basen sind in Russland. Von dort aus wird die Ukraine attackiert. Wie wollen Sie den Ukrainern erklären, dass sie nicht das Recht haben, den Punkt anzugreifen, von wo sie beschossen werden? Das hieße, wir liefern euch Waffen, aber ihr dürft euch damit nicht verteidigen.
Warum ist dieser Punkt für die Ukraine so wichtig und welche Perspektiven gibt es für die weitere Unterstützung aus dem Westen? Antworten in dieser Episode von Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie leitet dort die Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Und in Berlin erklärt uns Volker Findhammer danach, warum er die Rentenreform der Ampel im Großen und Ganzen für gelungen hält. Das ist der Tag für diesen 29. Mai 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Claudia Major von der SWP, schön, dass wir sprechen können und hallo nach Berlin.
Hallo, ich grüße Sie.
Wir wollen ja über vor allem eine Frage sprechen, die gerade so viel diskutiert wird. Und diese Frage lautet, darf die Ukraine mit bestimmten Waffensystemen aus dem Westen auch Ziele jenseits der russischen Grenze selbst angreifen? Bevor wir da jetzt in die Details gehen, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und Sie bitten, uns ein bisschen den Kontext dieser Debatte zu skizzieren. Warum steht gerade jetzt und gerade diese Frage im Moment so im Mittelpunkt einer durchaus sehr intensiven Diskussion?
Meines Erachtens ist es die Front bei Kharkiv, die jetzt Bewegung in diese sehr alte Debatte über die roten Linien nochmal gebracht hat. Das heißt, wir sehen den russischen Überfall, wir sehen die russischen Luftangriffe auf Kharkiv und das bringt nochmal etwas Bewegung in diese Frage. Beispielsweise konnte man bei der Offensive gegen Kharkiv sehen, dass die russischen Truppen wenige Kilometer hinter der Grenze aufmarschiert sind. Kharkiv ist ja eine Grenzregion. Und hätten damals die Ukrainer beispielsweise amerikanische HIMARS benutzen können, hätten sie schon vor dem Einmarsch de facto die russischen Truppen zumindest ein bisschen aufhalten können. Und da sie das nicht machen durften, mussten sie de facto zusehen, wie Russland fast uneingeschränkt über die Grenze kommen konnte. Wichtig ist aber auch nochmal zu sagen, dass die Ukraine ja schon militärische Ziele wie Flugplätze oder Infrastruktur wie Ölraffinerien oder Drohnenfabriken in Russland angreift. Das macht sie schon. Bislang hat sie das aber mit Drohnen aus eigener Produktion oder mit Waffen aus eigener Produktion gemacht, zumindest nach meinem Wissensstand. Die Frage stellt sich jetzt nur, darf sie das auch mit westlichen Waffen machen? Das ist der große Unterschied.
Wie bedeutsam ist es jetzt, wenn etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron jetzt zum ersten Mal recht deutlich sagt, dass er dafür ist, die Beschränkung der Einsätze westlicher Waffen aufzuheben und der Ukraine zu ermöglichen, auch solche Ziele ins Visier zu nehmen?
Das ist politisch ein sehr wichtiges Signal, dass sich Macron so klar öffentlich dazu bekennt. Dazu auch noch in Deutschland, gestern bei der Pressekonferenz neben dem Kanzler. Dieses Signal ist außerordentlich stark, wenn es von Frankreich kommt. Frankreich hat seine Position in diesem Krieg fundamental verändert. Wenn Sie sich erinnern, die ersten Monate nach dem erneuten Überfall hörte man aus Paris Sätze wie, man dürfe Russland nicht erniedrigen. Und jetzt ist Macron sozusagen an vorderster Linie dabei, rhetorisch sich klar zu bekennen. Ob das praktisch militärisch immer so hinterlegt ist, ist eine andere Frage. Aber das Bekenntnis ist ja klar. Man muss aber auch sagen, dass das inhaltlich nicht wirklich neu ist. Der französische Verteidigungsminister hatte das bereits angedeutet. Schweden und Großbritannien haben bereits erlaubt, dass man ihre Ausrüstung nutzen kann. Also Schweden hat gesagt, mit der Artillerie dürfen sie militärische Ziele auf russischem Boden angreifen. Polen unterstützt das, die baltischen Staaten unterstützen das. Der NATO-Generalsekretär hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass es für ihn völlig akzeptabel, wenn nicht sogar notwendig ist. Das heißt, Macron ist jetzt nicht der Erste, der es sagt, aber es ist natürlich wichtig, dass Frankreich als auch Atomwaffenstaat das so klar und deutlich sagt. Das ist enorm wichtig und hilfreich.
Ist wahrscheinlich auch wichtig und bemerkenswert, wenn wir uns vor Augen führen, dass der Bundeskanzler das bisher immer strikt abgelehnt hat. Jetzt hat er sich Seite an Seite mit Emmanuel Macron in der Pressekonferenz ja auch dazu geäußert. Und ich weiß nicht, wie Sie es wahrgenommen haben. Hier bei uns haben wir alle ein bisschen gerätselt, wie diese Bemerkung von ihm, die sich um das Völkerrecht drehte, wie man die verstehen muss. Wir können uns das einmal gemeinsam anhören und dann vielleicht ein bisschen versuchen herauszufinden, wo eigentlich jetzt der Bundeskanzler inzwischen steht. Ich spiele das mal gerade ein.
Die Ukraine hat völkerrechtlich alle Möglichkeiten für das, was sie tut. Das muss man ausdrücklich sagen. Sie ist angegriffen und darf sich verteidigen. Da finde ich das schon merkwürdig, wenn einige Diskussionen führen, dass sie sich nicht verteidigen dürfte und Maßnahmen, die dazu geeignet sind, nicht ergreifen dürfte.
Also ich wäre gespannt zu erfahren, wie Sie es verstanden haben. Ich verstehe es so, dass er im Kern sagt, es gibt das Völkerrecht, das ist eine wichtige Messlatte für uns, das ist ein wichtiger Maßstab und gemäß all dessen, was das Völkerrecht möglich macht, darf die Ukraine selbstverständlich auch jenseits der Grenzen Russlands angreifen. Oder wie haben Sie es gelesen, was er gesagt hat?
Ich überlege auch immer noch, was genau damit gemeint ist und bin gespannt auf die nächsten Pressestatements dazu. Ich glaube, es sind zwei Sachen. Man kann einen Blick ins Völkerrecht werfen und man kann einen Blick auf die letzten zwei Jahre werfen. Wenn man nochmal einen Blick ins Völkerrecht wirft, hat die Ukraine das Recht zur Selbstverteidigung. Das ist Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Und dieses Recht auf Selbstverteidigung ist eine Ausnahme vom Gewaltverbot. Das heißt, sie dürfen sich gegen einen bewaffneten Angriff wehren. Also das ist völlig klar. Schweden und auch andere, als sie jetzt gesagt haben, sie dürfen ihre Ausrüstung, die Ukraine darf beispielsweise schwedische Artillerie benutzen, hat klar gesagt, das muss vom Kriegsrecht gedeckt sein, also nur militärische und keine zivilen Ziele. Das hat die Ukraine bislang aber sowieso gemacht. Das heißt, völkerrechtlich ist es völlig klar, dass die Ukraine auch westliche Ausrüstung zum Angriff auf Militärinstallationen nutzen kann, von denen Russland die Ukraine bekämpft. Ich finde eigentlich interessanter die Frage, wenn wir überlegen, was der Kanzler gemeint haben könnte. Ich muss Ihnen sagen, ich kann keine Kanzlerexegese machen, aber ich kann zumindest gucken, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Und da können wir sehen, dass die Bundesregierung ihre Entscheidungen immer sehr eng an die USA gekoppelt haben. Ob es um die Raketenwerfer ging, ob es um die Panzer ging, ob es um die Marschflugkörper ging. Die USA lehnen es bislang ab, dass ihre Systeme gegen militärische Ziele in Russland eingesetzt werden. Und deshalb würde es mich außerordentlich überraschen, wenn die Position der Bundesregierung sich verändern würde, zumal wir jetzt mitten im Wahlkampf stehen, wo ganz viel über Frieden und Ähnliches gesprochen wird. Also ich lasse mich sehr gerne überraschen. Momentan deutet für mich noch nicht so richtig viel darauf hin, dass sich die deutsche Position verändert. Aber nochmal, ich lasse mich sehr gerne überraschen.
Zumal, also die Erwartung, dass sich jetzt nicht unmittelbar etwas ändert in der deutschen Position. Also immerhin kann man ja sagen, er hat Macron jetzt nicht neben ihm stehend direkt widersprochen, öffentlich. Das gab es ja bei anderen Anlässen und bei anderen Themen auch in der Vergangenheit, dass es da einen offenen Dissens gibt. Also das ist sozusagen nicht passiert mit diesem Hinweis aufs Völkerrecht, aber es ist eben auch kein Signal, dass er sich in diese Richtung bewegt. Sprechen wir über die Bedeutung der USA in diesem Kontext? Oder was wollten Sie sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, ich meine, wir können es ja auch mal anders machen. Also wenn man neben einem Staatsgast auf einem Staatsbesuch, dem ersten seit 20 Jahren, also es war ja eigentlich der Besuch von Macron bei Steinmeier, steht, dann wird man sich in so einem öffentlichen Interview nicht klar gegen den Gast positionieren, zumal überall darüber gesprochen wird, wie schrecklich verfahren das Verhältnis zwischen den beiden ist. Ja? Also deshalb muss man es, glaube ich, auch so ein bisschen einordnen. Aber die andere Frage ist, es gibt ja die Möglichkeit, klar zu sagen, wir erlauben der Ukraine den Einsatz unserer von Deutschland gelieferten Waffen gegen russische Ziele einzusetzen. Das könnte man ja machen. Und so eine Aussage liegt uns bislang nicht vor. Und deswegen, glaube ich, kann man darauf warten und dann hat man mehr Klarheit. Und dann bis dahin müssen wir, glaube ich, nicht weiter rätseln, sondern einfach auf die Klarheit warten.
Und das heißt auch, wir müssen darauf warten, dass aus den USA andere Signale kommen als bisher, denn jetzt aktuell hat ja der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, nochmal bekräftigt, wie die Haltung der USA war und wie sie auch bleibt, so wie er es formuliert hat. Wir ermutigen oder erlauben nicht den Einsatz der von den USA gelieferten Waffen, um innerhalb Russlands anzugreifen. Also wenn wir unterstellen. Wie es sich gezeigt hat, war das ja immer so, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sich strikt oder sehr eng daran orientiert, was aus Washington gesagt wird. Dann wird es erstmal unter dem Strich dabei bleiben? Oder wie viel Bewegung wird jetzt in der Debatte sein in den nächsten Wochen und Monaten?
Also ich sehe keine große Bewegung. Wie gesagt, die Zeitenwende in der deutschen Sicherheitspolitik, die war ja wirklich sehr transatlantisch. Das ist die ganz enge Koordination mit Washington. Die war nicht groß deutsch, französisch oder europäisch. Und deswegen halte ich wirklich die amerikanische Position hier für entscheidend. Wenn man sich die offiziellen amerikanischen Aussagen ansieht, scheint immer wieder das Thema Eskalationsangst entscheidend zu sein. Es gibt das Zitat von US-Präsident Biden, der sagt, es geht darum, einen dritten Weltkrieg zu vermeiden. Das heißt, die USA scheinen zu befürchten, dass Russland den Einsatz von westlichen Waffen auf seinem Territorium als Kriegsbeteiligung der Geberländer interpretiert und weiter eskalieren könnte. Das scheint die Einschätzung zu sein. Und Moskau schürt diese Angst natürlich regelmäßig mit diversen Drohungen, hybriden, militärischen, nuklearen, die wir in den letzten Tagen auch wieder gehört haben. Das heißt, das zentrale Argument scheint die Eskalationsangst zu sein.
Und muss man die nicht ernst nehmen insofern, als ja auch in diesem Fall Wladimir Putin wieder gedroht hat, er hat Angriffe, sozusagen die Möglichkeit von Gegenangriffen in den Raum gestellt. Und viele werden sich vielleicht fragen, wenn das passiert, wenn also mit westlichen Waffenziele in Russland angegriffen werden, wer garantiert uns, dass Wladimir Putin nicht bei nächster Gelegenheit tatsächlich Ziele jenseits der Ukraine im Westen angreift?
Dafür gibt es keine Garantie. Es gibt aber die NATO als ein Verteidigungsbündnis, in dem sich 32 Staaten versprochen haben, im Falle eines Angriffs sich gemeinsam zu verteidigen. Was wir gesehen haben seit Beginn des Krieges ist, dass die russischen Drohungen sehr häufig kamen, aber sich letztlich selten wirklich faktisch ausgedrückt haben und dass Russland regelmäßig rote Linien gezogen hat. Sie haben gedroht, dass die Panzerlieferung eine rote Linie wäre, dass die HIMARS oder das andere eine rote Linie wären. Und im Endeffekt haben sich die russischen Linien als sehr dehnbar, sehr verschiebbar, sehr flexibel erwiesen. Das heißt, ich glaube, die Frage, die wir uns als westliche Unterstützerstaaten stellen müssen, ist das besondere Abwägen, aber auch, was eigentlich die Ziele sind, die wir mit der Unterstützung der Ukraine verbinden. Und was die Kosten von Handeln sind, wenn wir der Ukraine erlauben, mit westlichen Waffen auf russische Militäreinrichtungen beispielsweise zu zielen, und was die Kosten dessen sind, wenn wir es nicht machen. Ich glaube, wir haben einen klaren Fokus, immer zu gucken, was sind denn die Kosten, wenn wir jetzt handeln. Aber die Kosten von Nichthandeln, unzureichende Unterstützung für die Ukraine, die diskutieren wir weniger. Und eigentlich haben wir die gerade vor Augen. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass Kharkiv bombardiert wird, dass die Luftverteidigung fehlt, dass die russischen Truppen Fortschritt machen, dass der Ukraine an Material, an Personal und an Befestigungsanlagen fehlt. Das ist ja zu großen Teilen auf einen Mangel an westlicher Unterstützung zurückzuführen. Es gibt natürlich auch Fehler bei der Ukraine, aber es ist zu einem großen Teil im Bereich der materiellen Unterstützung, der finanziellen, der Ausbildung, der politischen Unterstützung, es ist die westliche Unterstützung. Und ich glaube, dass man dieses Abwägen, was sind die Folgen von Handeln, und was sind die Folgen von Nichthandeln, dass man das immer sehr gut abwägen muss. Und Russland versucht natürlich mit all den Eskalationsdrohungen genau das zu machen, uns vom Handeln abzuhalten. Die Eskalationsdrohung auch im nuklearen Bereich, im hybriden Bereich, jetzt die Spielchen mit den Bojen in den Grenzflüssen zwischen Russland und Estland, sind genau das. Das ist Testen, das ist Abschrecken von Handeln. Und letztlich die westlichen Staaten in ihrer Unterstützung für die Ukraine klein zu halten. Und wir müssen uns diese Mechanismen immer wieder vor Augen führen.
Ich nehme auch noch mit, wenn ich Ihnen so zuhöre, diese konkrete Diskussion jetzt über die Erlaubnis quasi aus dem Westen Ziele in Russland anzugreifen, die öffnet eigentlich das Fenster für Versäumnisse und für Fehlkalkulationen, Fehler im Westen eigentlich, was die militärische Unterstützung angeht. Und dass wir auch da in einem Lernprozess sind. Jetzt wird es demnächst um F-16-Jets gehen. Tschechien hat gerade angekündigt, dass es Munitionslieferungen endlich geben wird, nachdem daran ja seit Wochen und seit Monaten ein großer Mangel erhält. Also es bleibt eine laufende Debatte, welches Maß an Unterstützung die Ukraine braucht, mit welchen Zielen, oder?
Ja, man muss etwas positiver sagen, es tut sich tatsächlich was. Also die neueren ATACMS sind jetzt in der Ukraine im Einsatz. Die F-16 kommen, muss aber auch sagen, sie kommen viel später als angekündigt und in geringerer Zahl. Schweden liefert neue Ausrüstung, unter anderem Schützenpanzer, mehr Bradleys kommen, Patriot-System aus Deutschland kommt. Das heißt, das wird schon ein bisschen besser. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, reicht es nicht, um die Lage zu drehen. Ja? Man kann, wenn man jetzt mal über die aktuelle Situation hinaus sieht, kann man versuchen zu überlegen, in welche Richtung der Krieg sich dann entwickeln könnte. Und da kann man ganz vereinfacht, ich bin mir dessen bewusst, dass das vereinfacht ist, sich drei Szenarien angucken. Man kann sagen, es gibt den Weg zum ukrainischen Sieg. Ukrainischer Sieg heißt für mich, dass die Ukraine nach ihren Bedingungen den Krieg beenden kann. Dazu würde sie all die Unterstützung kriegen, um die sie immer wieder bittet und die sie braucht. Momentan deutet nichts darauf hin, dass sie das kriegt. Momentan hat sie 4 Patriot-Systeme, 3 von Deutschland. Das ist von deutscher Seite hervorragend. Aber sie bräuchte viel mehr, damit wir diese Bilder wie aus Kharkiv nicht nochmal sehen müssen. Die zweite Entwicklungsoption ist, dass die westliche Unterstützung auf dem Niveau bleibt, wie sie jetzt ist. Aber mit dem lassen wir der Ukraine letztlich nur die Wahl zwischen einem Abnutzungskrieg, wie wir ihn jetzt sehen, und langfristig einer Niederlage, weil es erlaubt ihr nicht, aus der Position der Unterlegenheit rauszukommen. Die dritte Entwicklungsoption ist, dass die westliche Unterstützung politisch, finanziell, militärisch, personell runtergeht. Was durchaus wahrscheinlich ist, wenn aufgrund von Wahlen, ob es in den USA oder in der Slowakei, sich die Regierungsverhältnisse verändern. Und dann geht es nicht nur um Abnutzungskrieg oder Niederlage, sondern es verschiebt sich deutlich gen Niederlage. Und momentan, wenn man sich nur die empirischen Zahlen anguckt, also nur das, was gerade passiert, sind wir im Szenario 2 und 3. Das heißt, die Ukraine hat die Wahl zwischen Abnutzungskrieg und zunehmender Niederlage. Das ist das, wofür wir sie momentan ausstatten. Und deswegen fand ich es auch so wichtig, dass nicht nur Polen und Schweden und Frankreich und Großbritannien darauf hinweisen, dass man diese Restriktionen über die westlichen Waffen aufheben sollte. Das hat auch der NATO-Generalsekretär gesagt, der de facto sagt, wir schränken die Ukraine in ihrer Selbstverteidigungsfähigkeit ein. Wir lassen sie nicht so kämpfen, wie sie eigentlich kämpfen könnte und wie sie kämpfen müsste. Also ich glaube, wir müssen einfach noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was wollen wir als Deutschland, was will die Bundesregierung, was wollen die Europäer, was wollen sie erreichen, was sind die Ziele dahinter? Und ja, ich weiß, dass das kompliziert ist, aber sonst verliert man sich immer in diesen einzelnen Fragen.
Claudia Major, danke für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Immer weniger Menschen zahlen in die Rente ein, aber immer mehr Menschen beziehen Leistungen aus dem System. Ein Problem. Um gegenzusteuern, bringt die Ampelregierung jetzt eine Reform auf den Weg, das sogenannte Rentenpaket 2. Das Versprechen, das durchschnittliche Niveau der Renten wird mindestens bis 2048 nicht weiter sinken. Dafür steigen die Beiträge an die Rentenversicherung an, wohl auf etwa 20%. Das Neue bei dieser Reform, die gesetzliche Rente soll künftig auch über Erträge am Kapitalmarkt finanziert werden, das sogenannte Generationenkapital. Was ist das? Das habe ich meinen Kollegen Volker Findhammer in Berlin als erstes gefragt.
Das heißt, der Bund nimmt Kredite auf und packt die in einen Staatsfonds, so würde ich das mal ganz grob beschreiben. Und dieser Staatsfonds soll in den kommenden 10 Jahren anwachsen und dann ab Mitte der 30er Jahre ungefähr 10 Milliarden Euro pro Jahr abwerfen, die dann quasi als ergänzender Bundeszuschuss in die Rente fließen sollen, um die anwachsenden Kosten zu finanzieren und dadurch aber auch die höheren Bundeszuschüsse zumindest ein Stück weit im Zaum zu halten.
Also mit anderen Worten, wenn ich das jetzt richtig verstehe und nochmal mir in Erinnerung rufe, was du zur Vorgeschichte gesagt hast. Da war dein Punkt, diese Idee privat vorzusorgen, diese Idee zu riestern. Das alles hat nicht so geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Jetzt also ein neuer, also oder Frage, ist jetzt dieser Schritt mit dem Generationenkapital quasi der Ersatz für das, für den Moment, was früher der Riester-Teil der Vorsorge war?
Nein, das auf gar keinen Fall. Auch da wird ja die Koalition noch weitere Vorschläge unterbreiten. Die ergänzende private oder betriebliche Vorsorge bleibt in jedem Fall wichtig, weil das, was jetzt mit dem Generationenkapital geschieht, das dient ja letztlich auch nur dazu, diese 48% des gesetzlichen Rentenniveaus abzusichern und finanzieren zu können. Okay. Aber 48% bleiben nun mal 48%, also die Hälfte dessen, was man vielleicht gerne haben möchte, wenn man in den Ruhestand geht. Das heißt, ohne eine private oder eine betriebliche ergänzende Vorsorge werden die wenigsten wirklich gut über die Runden kommen. Ich will nur mal eine Zahl reinwerfen. Die durchschnittlich gezahlte Rente in Deutschland liegt im Moment bei unter 1.300 Euro im Monat. Das ist ein Durchschnittswert. Viele liegen sogar noch darunter. Das heißt, das sind ja Beträge, die hier gezahlt werden, die alles andere als lebensstandardsichernd sind. Insofern werden viele Menschen um ergänzende Absicherungsmodi, ob privat oder betrieblich, überhaupt nicht umhinkommen.
Aber würdest du trotzdem sagen, weil das jetzt viele zumindest behaupten und in den Raum stellen, diese Sache mit dem Generationenkapital, das ist schon so etwas wie ein Paradigmenwechsel in der Rentenpolitik?
Ja, das ist es in der Tat. Ich, mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die würden jetzt auch alle sagen, hätten wir sowas vor 20 Jahren, als wir über Riester diskutiert haben, ins Leben gerufen, also dieses schwedische oder norwegische Modell, einen Staatsfonds ins Leben zu rufen, um eben die gesetzliche Rente abzusichern, stünden wir heute vielleicht viel besser da. Allein auch da gibt's immer die Unwägbarkeit. Auch das ist immer die Frage, ist das vom politischen Zugriff wirklich dauerhaft gesichert? Weil wir kennen ja immer wieder die Haushalts. Und dann hätte vielleicht in den letzten Jahren manch einer gesagt, na gut, dieses Jahr zahlen wir mal nichts in den Staatsfonds ein, wir brauchen das Geld für andere Sorgen. Aber im Prinzip hätte man mit so einem Kapitalfonds vor 20 Jahren angelegt, heute schon ein ansehnliches Kapital dastehen. Jetzt fängt man hier in Deutschland relativ spät damit an. Die Erträge in den 30er Jahren werden noch relativ bescheiden sein, aber das Ganze ist ja im Anwachsen begriffen und der Finanzminister betont natürlich immer wieder, dass das dann auch nicht das Ende sein soll, also dass dieser Kapitalstock einmal später weiter wachsen soll, um später auch noch ertragreicher zu sein.
Und doch muss man sagen, diese Rentenreform heute im Kabinett, das ist eigentlich ein bisschen später als ursprünglich geplant, weil sich auch in diesem Punkt die Ampel ziemlich gestritten hat über den richtigen Weg und die richtigen, sagen wir, Bausteine für dieses Rentenpaket 2. Warum ist das so? Wer hat da mit wem vor allem gezankt?
Naja, das zu verstehen, fällt jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich schwer, Jasper. Wir haben diese Auseinandersetzung von der FDP erlebt. Ja, nach dem Motto, die Rente mit 63, die muss jetzt schnell weg oder auch die längere Lebensarbeitszeit. Aber nichts von allem steht in dem heutigen Rentenpaket drin. Das wird so verabschiedet, wie es Christian Lindner und Finanzminister und Arbeitsminister Hubertus Heil im März vorgestellt haben. Und da ist kein Jota dran geändert worden. All diese Debatten, die geführt wurden, eben über die Rente mit 63, die sogenannte Rente mit 63, über die längere Lebensarbeitszeit, die sollen jetzt zu einer späteren, in einem späteren Reformpaket kommen. Christian Lindner spricht ja vom Reformpaket 3, das da kommen soll, oder Rentenpaket 3, das da kommen soll. Also von den Forderungen, die die FDP gestellt hat, ist hier nichts passiert. Allein es gibt vielleicht ein paar Veränderungen in der Haushaltsdebatte, aber das hat nichts Unmittelbares mit dieser Reform zu tun. Insofern könnte ich da noch nicht wirklich sagen, was da passiert ist nach dem ganzen Druck der FDP.
Also ein bisschen Sturm im Wasserglas, kann man ja vielleicht auch
ganz eindeutig
sagen, einer kommt einer Partei entgegen, die jetzt nicht ganz so gut in den Umfragen dasteht und ein bisschen Sorge hat, wie das bei der nächsten Bundestagswahl möglicherweise ausgeht. Das alles heißt aber nicht, also dass sich die Ampel da möglicherweise umsonst gestritten und gezankt hat für eine Weile, heißt ja nicht, dass es nicht außerhalb der Ampel nicht auch Kritik an diesen Plänen, an diesem Rentenpaket 2 geht. Und der zentrale Kritikpunkt, der mir jedenfalls immer wieder über den Weg gelaufen ist, lautet, das Ganze ist nicht gerecht gegenüber der jüngeren Generation. Die Jungen sind die Dummen bei diesem Paket. Was ist da dran?
Da ist jetzt insofern etwas dran, weil natürlich die Jüngeren, die in den kommenden Jahrzehnten noch werden arbeiten müssen, mit höheren Rentenbeiträgen konfrontiert werden. Ich habe es ja schon gesagt, die steigen jetzt um 1,3% mehr, als sie nach dem ursprünglichen Modell steigen würden. Aber auch im ursprünglichen Modell würden die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung steigen. Auf der anderen Seite gilt ja auch dann, dass auch für die Jüngeren das Rentenniveau für die spätere Zeit bei den 48% festgeschrieben wird. Das ist ja nicht so, dass das eine rein einseitige Geschichte wäre, von der jetzt nur die Babyboomer-Generation profitieren, sondern es sollen auch, so ist zumindest die politische Absicht, spätere Generationen davon profitieren. Also, dass man generell versucht, das Rentenniveau bei 48% festzuschreiben. Und das wird natürlich für die Jahrzehnte der Babyboomer erst einmal teurer. Wir reden hier von einem temporären Problem, das uns die kommenden 20, 30 Jahre beschäftigen wird. Aber dann ist dieses temporäre Problem auch vorbei. Und in der Zwischenzeit war ohnehin klar, dass die Finanzierung der Alterslasten der Babyboomer-Generation für alle teurer wird. Es ist nur die Frage, ob und wie man die ältere Generation da noch jetzt hätte aktiv dran beteiligen können. Für viele kommt das zu spät. Die stehen kurz vor dem Ende ihres Berufslebens und vor dem Renteneintritt. Da kann man nicht mehr viel machen.
Bezieht sich die Kritik eigentlich auch auf den Umstand, dass diese Reform einiges kosten wird? Da ist von Hunderten von Milliarden Euro die Rede. Und es gibt sozusagen die Prognose, dass all das in einer gewissen Zeit dann dazu führen wird, dass immer mehr Bundeszuschüsse nötig sein werden, um die Rentenkasse stabil zu halten. Und das bedeutet eben für die Haushaltsplanung, also für die Möglichkeiten politischer Gestaltung, dass da immer ein immer größerer Anteil, manche sagen die Hälfte, dann nötig werden, nur um die Rente stabil zu halten. Ist das auch ein Problem mit Blick auf Generationengerechtigkeit und die Gestaltungsmöglichkeiten für künftige Generationen?
Also da möchte ich sagen, ich kümmere mich mittlerweile ja auch schon relativ lange um die Rente und ich habe auch damals schon die ganze Debatte um die Riester-Reformen alles Mögliche mitgemacht und auch damals war schon so, wir hatten unendlich viele Projektionen, die dramatische Bilder an die Wand geworfen haben nach dem Motto, das ist alles nicht mehr zu finanzieren. Die Praxis der vergangenen 20 Jahre hat gezeigt, nichts davon ist wirklich eingetreten. Das entscheidende Kriterium war, die Zahl der Beschäftigten ist deutlich angestiegen von 34 auf 46 Millionen Beschäftigte in den vergangenen 10 Jahren. Und das ist für die gesetzliche Rentenversicherung immer noch der wichtigste Faktor. Und das ist das A und O auch für alle künftigen Debatten. Wenn es geschafft werden sollte, dass der Beschäftigungsstand so hoch bleibt, vielleicht sogar noch ein bisschen anwächst, durch Zuwanderung oder durch mehr Beschäftigung von Frauen im Arbeitsleben, dann hätte die Rentenkasse eigentlich perspektivisch relativ gleichbleibende Probleme. Die Probleme bleiben immer bestehen, aber sie wären gleichbleibend. Wenn allerdings die Beschäftigung abbrechen sollte, durch welche Faktoren auch immer, seien es Krisenfaktoren, sei es die KI-Entwicklung oder alles, was wir da auf uns zukommen sehen, dann hätte natürlich die gesetzliche Rentenversicherung ein Problem. Insofern bin ich ganz vorsichtig mit diesen Projektionen, die so eine Momentaufnahme fortschreiben in die Zukunft, weil das System an sich dynamischer ist, als man das in solchen Projektionen häufig vorgemalt bekommt.
Also Rentenpaket 2, heute vom Kabinett beschlossen. Damit ist ein Kapitel abgehakt. Du hattest es schon angedeutet, viel Streit, jedenfalls innerhalb der Regierung, bleibt da erstmal nicht. Es bleibt aber wie immer das parlamentarische Verfahren, wo sich noch Änderungen ergeben wird. Da unterstelle ich jetzt mal nach all dem, was du bisher gesagt hast, erwartest du jetzt innerhalb der Koalition jetzt keinen großen Streit mehr, möglicherweise in der Auseinandersetzung dann mit den anderen Parteien. Aber du hast ja auch angedeutet, die FDP signalisiert schon, Christian Lindner insbesondere, der Parteichef, es wird das nächste Rentenpaket geben müssen. Sind da die richtigen Stichworte denn genannt? Also Lebensarbeitszeit zum Beispiel?
Ja, die spannende Frage ist, wie das jetzt verknüpft werden soll. Die Koalition hatte angekündigt, dass es auch in diesem Jahr noch Vorschläge für eine Reform der privaten und der betrieblichen Altersvorsorge geben soll. Und das wären ja Elemente, wenn es auch gerade dann um die Fragen vom Renteneintritt oder von der Flexibilisierung des Renteneintrittsalters gehen sollte, inwieweit man sich da zusammenfindet und welche Vorschläge da kommen. Um eine größere Flexibilisierung des Renteneintrittsalters wird auch, glaube ich, in der SPD nicht wirklich gestritten. Jeder, der das kann, sollte das tun können. Also diese Botschaft kommt ja auch schon aus der SPD. Die Sozialdemokraten nehmen natürlich immer noch viel Rücksicht auf jene Menschen, die das aus gesundheitlichen Gründen nicht können. Und denen wollen sie kein höheres Renteneintrittsalter vorschreiben. Zumal das ja ohnehin noch bis zum Jahr 2030 im Anwachsen begriffen ist, das Renteneintrittsalter. Erst dann werden wir die 67 Jahre erreicht haben. Also insofern glaube ich schon, das wird weiterhin eine muntere Debatte werden und bleiben, so wie wir das bei der Rente eigentlich schon immer gewohnt sind.
Aber für den Moment sagst du, was die jetzt auf den Tisch legen, deine Zustimmung findet das im Großen und Ganzen.
Im Großen und Ganzen ja, weil ich glaube schon, eine gesetzliche Rente hat Legitimationsschwierigkeiten, wenn das Rentenniveau, das dort garantiert wird, wirklich erheblich absinkt. Nochmal ein Hinweis, und der hat der Arbeitsminister heute auch gegeben, in Ostdeutschland gesichert, kann ich sagen, sind 80% der Beschäftigten haben nur eine Absicherung durch die gesetzliche Rente. Da gibt es wenig betriebliche oder private ergänzende Vorsorge. Und wenn das quasi das Basiseinkommen für viele Menschen ist, dann muss man sich schon auch politisch überlegen, wie man das auf einem relativ gesicherten Niveau halten kann.
Volker, vielen Dank nach Berlin. Ich bin wieder ein Stück schlauer geworden.
Ich auch.
Das war der Tag für diesen 29. Mai 2024. Im Team heute Tobias Armbrüster und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.